Anita hat gerade gebetet heute Abend von diesem besonderen Gottesdienst, wenn wir in die Flüchtlingsunterkunft im Patrick Henry Village fahren. Ich möchte euch bloß eine kurze Begebenheit von dort erzählen und möchte euch Mut machen, da mitzukommen, wenn ihr heute oder nächste Woche sonntags oder im August jetzt sonntags Zeit habt. Wir waren am Freitagabend dort und ich habe mit einem Mann gesprochen, der aus Nigeria kam. Das war sein erster Tag in Heidelberg. Und wir hatten da dieses Kinderprogramm mit den Kindern gespielt und er war vorher 9 Monate in Italien und ist jetzt von Italien nach Deutschland gekommen und er sagt, sowas habe ich in 9 Monaten Italien nicht erlebt, dass mit meinen Kindern gespielt wurde. Der war so bewegt, sagt, sowas habe ich noch nie erlebt, ich bin begeistert von Deutschland und das fand ich wirklich schön. Und wenn ihr denkt, Mensch, also es lief alles auf Englisch, das Gespräch, da ist eine Sprachbarriere, auch das ist kein Problem. Ich habe einen anderen Mann angesprochen, er hat gesagt, auf Englisch angesprochen, da sagt er, reden Sie auch Deutsch? Dann dachte ich, habe ich hier einen Mitarbeiter angesprochen? Da dachte er, nee, der ist in Deutschland, in Nürnberg geboren, hat 17 Jahre in Deutschland gelebt, ist dann zurück in den Libanon. Jetzt wollte er wieder einreisen und darf es nicht und muss es über den Flüchtlingsweg machen mit seiner Frau, die genauso gut Bayerisch redet wie er und den Kindern. Sitzt er jetzt da in der Flüchtlingsunterkunft. Also Einladung, da dabei zu sein. Wir treffen uns heute Abend und im August 18 Uhr hier in der FEG und fahren dann gemeinsam darüber und haben einfach eine gute Zeit mit den Menschen. Dieses ganze Jahr haben wir unter dieses Motto gestellt, Liebe hoch 4, Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieser Part, auch da rauszugehen, mit den Leuten zu spielen und zu reden, gehört definitiv zu Liebe deinen Nächsten. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dieses Gebot, dieses Doppel- oder Dreifachgebot, dieses Liebesgebot, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, das steht ja einfach so im Raum. Das steht einfach so da. Macht das, Punkt. Da wird keine Belohnung ausgesprochen. Das steht einfach nur, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist nicht wie bei anderen Geboten, wo so eine Belohnung mit in Aussicht steht. Zum Beispiel dieses Gebot, sollst deine Eltern ehren, ja, da steht das Erbe in Aussicht. Nicht ganz. Da steht, aber ihr habt alle gesagt, ja, stimmt. Da steht in Aussicht, auf dass es dir wohlergehen, du lange lebst. Das Erbe ist wahrscheinlich so ein bisschen mit impliziert, wenn man die Eltern gut behandelt. Aber was ich sagen will, ist, es gibt Gebote, da gibt es sozusagen auch eine Verheißung drauf. Wenn du das tust, dann wird dir das und das widerfahren. Bei diesem Doppelgebot steht es nicht. Das ist einfach eine Aufforderung. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und man könnte sich ja fragen, warum sollen wir das denn tun? Was haben wir denn davon? Sollten wir nicht erstmal schauen, dass wir unser eigenes Leben auf die Reihe kriegen? Sollten wir nicht erstmal schauen, dass wir unsere Probleme, unsere Herausforderungen, die wir so haben, dass wir die lösen? Und wenn wir dann noch Zeit und Luft haben, dass wir uns dann um Liebe, Liebe für Gott und Liebe für unseren Nächsten kümmern. Irgendwie hängt das Kabel hier schief und zieht an mir. Diese Frage, warum sollten wir Gott lieben, wenn wir vielleicht auch in unserem Leben selber genug Baustellen haben? Auf diese Frage geht Psalm 27 ein, der Text, den ich heute gern mit euch anschauen möchte. Und bevor wir in diesen Text reinschauen, möchte ich euch vorwarnen, das ist ein eher komplexer Psalm und ich kann und will den auch gar nicht komplett in seiner Fülle auslegen. Ich möchte bloß ein paar Punkte rausgreifen. Und was ich dazu sagen möchte ist, das ist kein Psalm mit einer ganz stringenten Theologie, ja, die von A bis Z, vom ersten bis zum letzten Vers stimmig ist. Das ist kein systematisch-theologisches Essay, wo sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, so, ich schreibe jetzt mal, ich habe jahrelang geforscht und nachgedacht und ich schreibe jetzt tiefe Wahrheiten über Gott auf. Sondern es ist vielmehr ein realistischer Einblick in das Gefühlsleben von David. Und ihr werdet beim Lesen sehen, da ist mal mehr Vertrauen in Gott da und mal weniger. Und dieser Psalm, der schwankt so hin und her, dass in der Theologie lange die Meinung galt oder vorherrschend war, eigentlich kann das gar nicht ein Psalm sein. Das müssten eigentlich 2 Psalmen sein. Ja, das sind so unterschiedliche Welten. Es müssten eigentlich, sind es 2 verschiedene Psalmen, die irgendwann zusammengefügt wurden. Heute ist man dieser Meinung nicht mehr in der theologischen Forschung, sondern sagt, nee, das ist schon ein Psalm. Da gibt es einen Faden, der durchgeht, aber Es ist einfach ein realistischer Einblick in das Leben von David, so wie das Leben manchmal läuft. Wir schauen uns den Text an, könnt ihr vorne mitlesen. Von David: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg, vor wem sollte ich erschrecken? Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch: alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einen hohen Felsen in Sicherheit bringen. Erhobenen Hauptes werde ich auf meine Feinde rings um mich herabsehen, und ich will dort in seinem Heiligtum mit lautem Jubel meine Dankopfer bringen. Ich will den Herrn preisen mit Musik und Gesang. Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antworte mir. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte: Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Verbirg dich doch darum nicht vor mir. Stoße mich, deinen Diener, nicht im Zorn zurück, denn du warst zu jeder Zeit meine Hilfe. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, mein Retter und mein Gott. Und selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Lass mich deinen Weg erkennen, Herr, und leite mich auf ebener Bahn. Tu es meinen Feinden zum Trotz. Liefere mich doch nicht dem Mutwillen meiner Widersacher aus. Denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf. Aus ihrem Mund kommen heftige Worte voller Unrecht und Gewalt. Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Das ist der Text. Ihr habt's vielleicht wahrgenommen, dieses große Auf und Ab. Da ist einerseits dieses große Vertrauen in Gott, wo er sagt: Herr, du bist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Du bist meine Burg. Und dann geht's in die Unsicherheit rein. Bitte, bitte Gott, verlass mich nicht. Stoß mich nicht zurück in deinem Zorn. Wenn man sich anschaut, was ist die Situation, dass David so einen Psalm schreibt, könnte man sagen, ganz, ganz vereinfacht: Für David tobt der Sturm. Und zwar richtig. Auf mindestens zwei Arten. Man könnte sagen, zum einen tobt der Sturm ganz existenziell. Und zum anderen tobt er auf einer emotionalen Ebene. Dieser existenzielle Sturm, was ich damit meine, ist, David spricht hier von Heeren, die gegen ihn ziehen, die gegen ihn ganz persönlich aufziehen. Und das ist keine einfache Situation, weil wenn Heere in Stellung gebracht werden, wenn Pferde vor Wagen gespannt werden, wenn Armeen ihre Rüstung anlegen, ihre Waffen einpacken, dann läuft nicht einfach nur ein bisschen was nicht so richtig rund, sondern hat man ein echtes Problem. Ja, da will jemand David ausschalten. Man kann sagen, das geht hier David an den Kragen. Der ist in Lebensgefahr. Und eigentlich ist so eine Situation ein Grund für absolute Panik. Aber David sagt, selbst wenn das so ist, wenn Heere gegen mich in Stellung gebracht werden, und er redet da nicht irgendwie theoretisch von, er hat das erlebt, er sagt, wenn ich eine Sache habe, eine Sache, dann kann ich trotzdem entspannt sein. Dann wirft mich das doch nicht völlig aus der Bahn. Ja, es kann mir an Leib und Leben gehen, aber wenn ich eine Sache habe, dann überstehe ich das, dann ertrage ich das. Dieser ganz existenzielle Kampf oder dieser existenzielle Sturm, der um David tobt. Und dann gibt's noch diesen emotionalen Sturm. Was ich damit meine ist, das wird in Vers 10 ausgedrückt. Er sagt da: Wenn Vater und Mutter mich verlassen. Und wortwörtlich steht da: Sie haben mich bereits verlassen. Mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. Ja, wenn die engsten Beziehungen, die es gibt, Eltern und Kinder, wenn Eltern ihre Kinder verlassen. Wir haben uns alle an diese Nachrichten gewöhnt, dass irgendwo wieder ein Autobomber irgendwelche Menschen getötet hat. Das schockt uns schon gar nicht mehr so dramatisch. Aber was uns schockt, ist, wenn in München am Flughafen eine Mutter ihr Kind gebiert und auf der Toilette liegen lässt. Weil wir merken, eine Mutter lässt da ihr Kind liegen, hier ist was zutiefst faul, wenn Eltern ihre Kinder im Stich lassen. Das ist so abgrundtief weg von dem, was wir für gut und richtig halten. Das ist Katastrophe. Und David sagt, Vater und Mutter haben mich verlassen. Ja, wenn die intensivsten und engsten Beziehungen, die wir eigentlich haben, wenn die versagen, wenn ich von Leuten enttäuscht werde, denen ich vertraut habe, wenn mein Partner mich betrügt, hintergeht, wenn der, dem ich blind vertraut habe, mich fallen lässt. Der schlimmste Vertrauensbruch, der vorstellbar ist. Und David sagt, aber wenn ich eine Sache habe, nur eine, dann ertrage ich das. Dieser Sturm, existenziell, auf der emotionalen und auf der Beziehungsebene, der tobt um David herum. Und wenn es euch so ginge, und ihr hättet drei Wünsche frei, ja, da käme die gute Fee und sagt, du hast drei Wünsche frei. Ich weiß nicht, was ihr euch wünschen würdet. Vielleicht irgendwie, ich wünsche mir Schutz, ich wünsche mir Trost, Bewahrung, eine gerechte Strafe, Feuer vom Himmel für meine Feinde, der Blitz möge sie treffen oder sowas. Ich weiß nicht, oder nochmal drei Wünsche, um die anderen Sachen auch noch abzudecken. David möchte was anderes. Und als mir das bewusst wurde, war ich echt gestaunt. Und das ist mit der wichtigste Satz von der Predigt. Danach könnt ihr abschalten. David will nicht etwas von Gott haben, sondern er will Gott haben. Und das ist ein großer Unterschied. Anstatt sich etwas von Gott zu wünschen, wünscht David sich Gott. Und der Kernvers hier, das ist Vers 4, wo er sagt, eines habe ich vom Herrn erbeten, eine Sache. Das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Ich finde das unglaublich. Es tobt, er ist in Gefahr, alles bricht weg. Und sein tiefster Wunsch ist nicht etwas von Gott, sondern Gott. Und ja, an anderen Stellen in diesem Psalm geht es auch um Schutz. Aber das ist so nebenbei. Sein tiefster Wunsch ist Gott. Was will er? Was will er konkret? Er sagt, ich will im Haus des Herrn wohnen. Und gemeint ist damit nicht der Tempel, also der wortwörtlich der Tempel, dass er jetzt Tag und Nacht aus seinem Palast auszieht und im Tempel wohnen wollte, sondern, oder bei der Stiftshütte, er will bei Gott in seiner Gegenwart wohnen. Er will in Gottes Gegenwart leben. Er will sozusagen seine Gegenwart mit jedem seiner Sinne aufsaugen. Er will Gott jede Sekunde seines Lebens ein- und ausatmen. Gott ein- und Gott ausatmen. Er sagt, wenn ich das habe, dann ist alles andere egal. Als mir das so bewusst wurde, dachte ich, weiß nicht, wie euch das geht, aber ich könnte das so nicht unterschreiben. Ich könnte dieses Statement nicht machen. Zumindest nicht immer, oder wahrscheinlich wäre ehrlicher zu sagen, wenn dann ganz, ganz selten nur. Es gibt diese Momente, kennt ihr wahrscheinlich auch, diese heiligen Momente, wo Gott so präsent und erlebbar ist, wo man denkt, okay, jetzt so bitte einfrieren, konservieren, festhalten. Ich bin gerade so nah dran an Gott wie kaum zuvor. Besser wird's nicht, ja? Alles andere ist egal, so bitte festhalten. Diese Momente gibt's, die sind aber zumindest bei mir nicht in der Mehrheit. Und ich habe mich gefragt, was unterscheidet uns von David? Warum haben wir oft nicht diese intime Anbindung? Und ich glaube, es gibt mindestens vier Arten von Beziehung zu Gott und drei von diesen Arten, eine Beziehung zu Gott zu haben, die verhindern diese Intimität und diese Verbundenheit. Und die erste Beziehung ist, dass wir uns unter Gott sehen, von der Verbindung her. Wir sehen uns unter Gott. Da ist dieser übermächtige Gott, der große, allmächtige Gott, und der über uns steht. Und wir sind kleine, unbedeutende Würstchen und leben in so einer gewissen Angst, dass dieser Übergott uns straft, wenn wir was falsch machen, dass wenn uns was passiert, wenn irgendwas schief geht, dann ist das sofort eine Strafe Gottes, der uns prüft. Und wir haben so ein unterwürfiges Verhältnis zu Gott. Kein Verhältnis, in dem sich eine intime Beziehung entfalten kann. Das ist dieses eine Verhältnis, dieses Unterwürfige. Und dann gibt's auf der anderen Seite dieses Verhältnis, wo ich sage, boah, wir stehen über Gott. Und was ich damit meine ist, dass wir ganz oft Gott Bedingungen machen. Gott, wenn du das und das und das für mich tust, wenn du A, B, C tust, dann bin ich auch bereit, D und E zu überlegen. Ja, wir machen Gott manchmal Bedingungen. Gott, ich erwarte von dir, dass du das und das tust, und sonst bin ich sauer. Da stelle ich mich über Gott, weil ich ihm Bedingungen mache. Eine dritte Art von Beziehung oder Verhältnis zu Gott ist so dieses Nebengott. Man läuft so nebeneinander her, schaut so von der Seite her drauf, beobachtet, aber ist nicht richtig dabei. Das ist so ein Nebengott. Das sind alles Beziehungen, ob ich ganz mich unterwürfig sehe, oben drüber mich erhebe oder irgendwie so von der Seite beobachte. Das sind Beziehungen, die nicht zur Intimität beitragen. Und dann gibt es noch einen vierten Aspekt, und das ist in Gott sein. Und das ist genau das, was David will. David sagt, ich will in dir sein, in deinem Haus sein. Und das ist nicht nur hier an dieser einen Stelle, kommt es vor, sondern David lebt diese In-Gott-Beziehung. In 1. Samuel 30 wird eine Situation berichtet, wo David wirklich in Schwierigkeiten kommt. Er ist unterwegs mit Männern und es kommt ein Heer und kidnappt Davids Frauen und Familien und die Frauen von seiner Mannschaft. Und die Situation wird so brenzlig, dass die eigenen Leute sich gegen David auflehnen und ihn steinigen wollen. Und dann steht da so ein ganz kleiner lapidarer Satz, Vers 6, er soll gerade gesteinigt werden. Irgendwie hat er es offensichtlich geschafft, sich rauszusehen. Dann steht da, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Punkt. Und danach weiß er, was zu tun ist. Und danach geht's weiter. Er stärkte sich in Gott, in ihm, das ist das Stichwort. Das macht David und dann hat er wieder einen Fahrplan in ihm. Diese In-Gott-Beziehung, das war für David ganz entscheidend. Und in unserem Psalm, da ist dieses im Haus des Herrn, da möchte er sein, in ihm. So, wie sieht das jetzt konkret aus? Was bedeutet es, im Haus Gottes zu wohnen? Was will David dort denn machen? Er schreibt hier, ich möchte die Freundlichkeit Gottes anschauen. Die Freundlichkeit Gottes. Interessantes Konzept. Ich war neulich, vor einiger Zeit war ich in Berlin an einem Wochenende, habe da eine Schulung gegeben und hatte abends um 10 noch dermaßen Hunger und war auf dem Weg zu meiner Unterkunft und bin dann in so einen Dönerladen reingegangen und habe mich da hingesetzt an so eine kleine Bar, habe da noch was gegessen und getrunken. Und dann hat sich neben mich ein türkischer Mann gesetzt, türkischer Mitbewohner, Mitte 50. Und wir haben uns unterhalten und das war sehr lustig. Und er hatte auch schon ein bisschen ein im Tee. Und dann haben wir uns so gesprochen, hat er mir irgendwann erzählt, dass sein Großvater mit 108 Jahren gestorben ist. Und er meinte, also er wäre jetzt genau auf Halbzeit. Er ist jetzt 54 und er will auch noch mal 54 Jahre machen. Ich sage, puh, hast aber gut noch was vor. Und er sagt, ja, weißt du, und dann, wenn ich 108 bin und sterbe, dann will ich nicht in den Himmel. Das ist viel zu langweilig. Ich will in die Hölle. Dann habe ich gesagt, okay. Und er sagt, ja, weißt du, im Himmel, das ist so langweilig, Spaßverderber, ich will in die Hölle, da ist was los. Dann habe ich gesagt, Freund, wenn ich dir jetzt sage, was für einen Job ich mache, dann ist dein letzter Satz dir gleich ganz unangenehm. Warum? Ja, ich bin Pfarrer. Oh, du! Und dann haben wir uns darüber unterhalten und wollte mir direkt noch ein Bier ausgeben. Wir hatten echt einen guten Abend dann zusammen. Aber ich dachte, das ist so bitter. Was für ein... David sagt, ich will die Freundlichkeit Gottes sehen. Und der Typ sagt, dass der Eindruck, den er hat, ist, das ist so langweilig, da will ich nicht hin. Und ich glaube, warum Leute, und das ist ja so ein gängiges Klischee oder auch so ein bisschen so ein Spruch, ja, da ist nichts los, in der Hölle ist viel mehr Party. Dieses Bild, das haben Leute nicht von Gott bekommen oder von Jesus bekommen. Sondern das haben sie, wenn, dann von uns Christen bekommen. Weil was war das Erste, was Jesus gemacht hat in seinem öffentlichen Wirken? Der hat Alkohol hergestellt. nicht Wasser, er hat Alkohol hergestellt. So, David will die Freundlichkeit Gottes anschauen. Und Freundlichkeit ist vielleicht so ein bisschen ein komisches Wort, weil wenn jemand freundlich ist, ja, das ist schön und nett, aber ist das die wichtigste Eigenschaft eines Menschen oder geschweige denn Gottes? Das Wort, das da im Hebräischen steht, das kann man, eigentlich lautet die korrekte Übersetzung Huld. Bringt jetzt nicht so viel für das Verständnis, ich weiß selber nicht so genau, was Huld bedeutet. Was, glaube ich, weiterhilft, ist, wenn man ins Englische guckt. Im Englischen wird das Wort mit Schönheit übersetzt. Beauty. I want to gaze upon the beauty. Schönheit. Und ich finde diese Übersetzung sehr treffend. Was David hier meint, ist, ich will da sein und Gott anschauen. Und das, was ich da sehen werde, das ist so umwerfend. Ich werde gar nicht genug davon bekommen können. Und mit Schönheit ist nicht irgendwie äußerliche Schönheit gemeint, sondern diese charakterliche, diese verhaltensmäßige Schönheit, diese Schönheit, die dir die Sprache verschlägt, die dir den Atem nimmt und wo du den Mund nicht mehr zubekommst. Das meint David, wenn er sagt, ich will da sein, da wohnen, ich will einfach nur anschauen. Ich werde da nicht genug von bekommen können. Immanuel Kant hat mal gesagt, Schönheit ist wichtiger als Essen. Essen, denn man kann nie genug davon bekommen. Ja, von Essen hat man irgendwann genug. Irgendwann ist man einfach satt. Aber habt ihr schon mal erlebt, dass ihr sagt, boah, ich habe jetzt so viele schöne Dinge gesehen, das reicht jetzt. Ich möchte jetzt einfach mal ein paar Tage hässliche Sachen sehen. Das gibt's nicht. Von Schönheit kann man nicht genug bekommen. Ich glaube, Kant hat recht. Weil was macht denn Schönheit? Schönheit hat tolle Eigenschaften. Schönheit schafft nämlich Gemeinschaft. Wenn man was Schönes sieht, ist es schön, wenn man das alleine sieht. Aber ganz oft, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich habe immer diesen Impuls, ich will das jemand zeigen. Ich sage, hier, guck mal, hast du das gesehen? Will das Rabea zeigen? Wenn ich was Schönes sehe, will ich sagen, schau mal, allein zu genießen ist okay, aber eigentlich schafft Schönheit Gemeinschaft, weil ich jemand anderes mit reinnehme. Das ist auch das, was Gott tut. Gott schafft Gemeinschaft, der holt uns aus unserer Isolation hinein in Gemeinschaft mit ihm und mit anderen. Im Vater unser sieht man das. Das heißt nicht mein Vater, dein Wille geschehe, sondern unser Vater, Gemeinschaft. Und was Schönheit noch macht, Schönheit verschiebt den Fokus weg von mir hin auf das Schöne. Ja? Wenn ich was Schönes sehe, eine schöne Landschaft, was auch immer, dann denke ich in dem Moment, wo mich diese Schönheit gefangen nimmt, wo die mich fesselt, im wahrsten Sinne des Wortes, denke ich nicht über mich nach, sondern ich bin ganz bei dem anderen. Das Einzige, was dem momentan heutzutage im Wege steht, sind diese ganzen Menschen mit ihren Selfie-Sticks. Ja, die sehen was Schönes, dahinter ist was Schönes. Was machen sie? Sie drehen sich sofort um, halten ihre Kamera hoch, stellen sich vor das Schöne, was das Schöne nachher nicht unbedingt schöner macht, und drücken ab. Die können überhaupt nicht mehr beim Schönen sein, sondern müssen sich immer direkt davor stellen. Nicht gut. So, was Schönheit macht, ist, Schönheit verschiebt den Fokus weg von mir hin zum anderen. Wenn David schreibt, ich will die Schönheit Gottes anschauen, dann sagt er, Gott, du bist so schön. Ich will am liebsten in dir versinken. Dann ist gar nicht mehr so wichtig, was bei mir eigentlich los ist. Was für ein Sturm gerade tobt, ich bin dann ganz bei dir. Jetzt kann man sich fragen, was ist denn eigentlich die Schönheit Gottes, die so toll ist, dass man darin baden möchte? Und ich glaube, das ist für jeden vielleicht ein Stück weit was anderes. Für mich ist das dieser große Plan, den Gott für diese Welt hat. Gottes großer Plan für diese Welt. Gott hat die Welt geschaffen, hat sie gut geschaffen, hat gesagt, boah, das ist mir richtig gut gelungen. Und dann ist was schiefgegangen. Die Menschen haben sich von Gott abgewandt und anstatt dieses ganze Projekt Menschheit, Erde, Welt aufzugeben, sagt Gott, und jetzt erst recht. Und jetzt gebe ich nochmal alles für euch. Und er stellt uns durch Jesus Christus wieder her. Paulus, der schreibt das mal so, er versöhnt die Welt durch Christus mit sich. Durch Christus versöhnt er die Welt mit sich. Nicht nur ein paar Menschen, sondern die Welt. Und wenn ich mir das vor Augen führe, dass Gott gerade dabei ist, während wir hier sitzen, dass Gott gerade dabei ist, diese Welt wieder zurechtzubringen und dass wir da dabei sein dürfen, denke ich ganz oft, das ist, finde ich, unglaublich schön. Zu wissen, dass Gott das Ganze nicht hier einfach laufen lässt, sondern dass Gott sagt, und ich mache es gut. Manches mache ich hier schon gut, aber nicht alles. Aber spätestens nach dem Tod wird Gerechtigkeit herrschen. Nach dem Tod wird alles gut sein. Finde ich was ganz, ganz Faszinierendes. Das Ding ist nämlich, wenn ich in meinem Alltag und in meinen Sorgen und Problemen gefangen bin, in meinem persönlichen Klein-Klein, das fühlt sich ja manchmal wie groß-groß an, es ist aber nicht, wenn ich mir das wirklich große Bild anschaue. Weil wenn ich nur meins sehe, dann geht mir der Blick für die Schönheit Gottes verloren. Und deswegen ist es wichtig, den Blick drauf zu wenden. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr merkt, boah, ich bin immer mal wieder in der Gefahr, das aus dem Blick zu verlieren, weil ich mich nur noch drehe, dann schaut aufs große Bild. Auf das große Bild eures eigenen Lebens, auf die großen Linien zu schauen, so wie David das in Vers 9 macht, wo er sagt, du bist mir doch immer Hilfe gewesen. Ich hab's doch schon erlebt in der Vergangenheit. Ja, das große Bild des eigenen Lebens und das wirklich große Bild der Weltgeschichte zu schauen, über Gott und seinen großen Plan zu staunen. Und dann freut man sich, glaube ich, echt wieder, dass man da ein Teil von sein kann. So, David will nicht nur bei Gott wohnen, um ihn anzuschauen, sondern er will da auch noch ein zweites tun, und das ist in seinem Tempel nachdenken. Da, wo Gott redet und wohnt, da will er nachdenken. Warum? Weil bei intensivem Nachdenken was passiert. Bei intensivem Nachdenken kommen wir weg von bloßem Wissen, ah, ich habe jetzt was verstanden, hin zu einem Erleben. Und ich glaube, hier liegt ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, was es bedeutet, liebe Gott mit ganzem Herz und der Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit der Kraft. Was heißt es, Gott mit unserem Verstand zu lieben? Verstand und Nachdenken und Gott, das gehört ganz eng zusammen. Da sind keine verschiedenen Paar Schuhe. Wer sagt, ach, das musst du einfach glauben, darfst nicht nachdenken. Nee, Nachdenken hat sehr viel mit Glauben zu tun. Luther hat mal gesagt, dass er so lange einzelne Texte meditiert, dass er ein Wort liest, darüber nachdenkt, meditiert, das nächste Wort liest, diese zwei Wörter zusammenliest, darüber nachdenkt, diese Worte hin und her wälzt. Manchmal eine richtig, richtig lange Zeit, bis irgendwann Gott auftaucht. Bis irgendwann der Heilige Geist persönlich zu ihm redet. Und das ist eine Erfahrung, die kann ich bestätigen aus Predigtvorbereitung. Predigtvorbereitung ist ja irgendwie so ein langer Prozess. Und die ersten 5 Stunden, die sind meistens einfach nur Arbeit. Ja? Übersetzen des Textes, schauen, was steht da, Schlüsselwörter, das ist Arbeit. Und irgendwann bei Stunde 7 oder so, manchmal bei 9, manchmal auch erst bei 13, da passiert es, dass plötzlich ich merke, jetzt spricht gerade Gott durch diesen Text zu mir. Warum ist das oft so, dass Gott erst nach so einer intensiven Meditation redet? Ich glaube, weil Gott uns nicht vergewaltigt und niemals bei uns einbricht. Weil Gott, warum auch immer, ein Gott der leisen Töne ist. Wenn er laut wäre und schreien würde und seine Worte um die Ohren hauen würde, dann würde er uns den freien Willen nehmen zu sagen, nee, möchte ich nicht. Und das ist Gott so wichtig, dass er lieber leise redet. Und in Kauf nehmen, dass wir vielleicht manches verpassen, aber weil er uns die Freiheit geben möchte, individuell darauf zu reagieren. Und deswegen, weil Gott so ein Gott der leisen Töne ist, ist es das Zweite, wo ich uns ermutigen möchte. Vielleicht schaffen wir das jetzt ja im Sommer, wenn ein bisschen Dinge sich entschleunigen, dass wir solche Anstauen und so Nachsinnszeiten über Gott und sein Wort, bei einzelnen Worten nachdenken, dass wir das in die nächsten Wochen einbauen. Ich möchte zusammenfassen. Ich glaube, dass wenn ich für mich spreche, dass meine Gottesbeziehung oft nicht von so einer Qualität ist, wie die von David, von dem, was wir gerade gehört haben. Und David war ein völlig normaler Mensch. Das war kein Heiliger. Ein ganz normaler Mensch, der ordentlich Bockmist auch gebaut hat. Aber trotzdem merke ich, dass oft diese Intimität und Verbundenheit nicht auf so einem Level ist. Und ich glaube, das liegt oft daran, weil ich oder weil wir Geber und Gabe verwechseln. Wir wollen, dass Gott uns was gibt, was für uns macht. Und wenn er es tut, dann flippen wir worship-technisch komplett aus, freuen uns, wie groß Gott doch ist und wie gut er ist und wie er uns beschenkt und was er uns alles Gutes tut. Und wir sind bitter enttäuscht, wenn er es nicht tut. Ich glaube, wir haben manchmal verlernt, den Geber anzubeten und nicht die Gabe. Und das, ich glaube, das kommt einfach aus unserem ganz normalen Alltag. Unser ganzes Leben ist ja oft so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Wir wägen Dinge ab. Wenn ich das tue, was bringt mir das? Ja, investiere ich da in den Job, kriege ich eine Gehaltserhöhung oder steige ich die Karriereleiter hoch? Wir wägen ganz oft Dinge ab, Kosten-Nutzen. Und wir übertragen das auf unseren Glauben und auf unsere Gottesbeziehung. Kommt so ein Kosten-Nutzen-Faktor rein. Wir beten oft lieber die Gabe an, aber nicht den Geber. Laut David ist der Geber viel, viel wichtiger als die Gabe. Und David sagt, und genau das will ich. Ich will mir an Gott allein genug sein lassen. Wenn ich ihn habe, dann habe ich alles, was ich brauche. Dann komme ich weg von mir, von meinen Sorgen und ich lande ganz bei ihm. Und wenn ich mir seine Schönheit und seinen atemberaubenden Plan für diese Welt und auch für mein Leben, und ja, Gott hat einen Plan für dein Leben. Wenn ich da intensiv drüber nachdenke, dann werde ich ihn auch erleben. Und dann wird nichts, was kommt, mich irgendwie so richtig aus der Bahn werfen können. Weil mein Glaube und meine Beziehung zu Gott, die wird immer fester werden. Und ich bin nicht in mir verwurzelt, sondern in Gott. Ich möchte euch Mut machen, euch Gott auszusetzen, ihn anzuschauen, seine Schönheit, Gott zu lieben. Nicht, weil er was tut, sondern weil er Gott ist. Segne uns dabei. Amen.